Nach dem Ringen um eine diplomatische Lösung nun der Blick auf die Schauplätze dieses Krieges. Zunächst in den Iran. Unser Korrespondent Benjamin Weber beobachtet die Situation von Istanbul aus. Herr Weber, wie ist die Lage im Iran? Was können Sie sagen, auch mit Blick auf die Atomanlagen?
Ja, es hat den ganzen Tag über Angriffe gegeben auf den Iran, auf Teheran, auf die Nähe von Teheran. Da sollen Luftwaffenbasen attackiert worden sein. Und auch auf die Stadt Shiraz hat es Angriffe gegeben. Dort in der Nähe ist ja die Urananreicherungsanlage Natanz, die offenbar auch wieder getroffen worden ist. Und dort soll jetzt laut Internationaler Atomenergieorganisation soll es jetzt auch Verunreinigungen geben. Und zwar in der Anlage, nicht außen. Außen ist die Strahlung offensichtlich normal, aber innen soll eben das Uran ja zu chemischen Verunreinigungen eigentlich geführt haben. So wie ich das verstehe, ist Uran chemischer gefährlich, als dass es sozusagen strahlt. Also man muss sich das jetzt nicht so vorstellen wie eine Tschernobyl-Wolke, aber es ist wohl offensichtlich gesundheitsgefährdend und die internationale Atomenergiebehörde bezeichnet eben diesen Austritt innerhalb der Anlage als schon sehr besorgniserregend.
Können Sie etwas über Opferzahlen im Iran sagen?
Es ist sehr schwer, etwas über Opferzahlen im Iran zu sagen. Es gibt keine offiziellen Zahlen. Letzte Woche kursierte sehr lange eine Zahl. Das waren damals 220 Tote. Da hat man gesagt, 90% davon seien Zivilisten. Und jetzt gibt es eben Angaben eines Menschenrechtsnetzwerks, RANA. Die sitzen in den USA und die haben ein dichtes Netzwerk aus Menschen im Iran. Und die gleichen auch Social-Media-Beiträge und so weiter ab und versuchen, das plausibel zu machen. Und laut denen sind es 657 Menschen, die ums Leben gekommen sind und über 2000 Verletzte. Ich habe noch eine andere Zahl gehört, die war so 400. Also ich denke eigentlich auch, dass das alles irgendwie plausibel ist, 600, 400. Denn wir haben viele auch Wohnhäuser gesehen, die attackiert worden sind. Aber ein großes Problem ist eben, das Internet ist abgeschaltet und man kommt sehr schlecht an unabhängige Informationen aus dem Iran zurzeit.
Der oberste geistliche Führer hat ja in seiner Erklärung vorgestern behauptet, das Leben gehe eigentlich so weiter wie vorher. Wie sieht die Realität aus? Wie ist der Alltag der Menschen momentan im Iran?
Ja, ich würde sagen, das ist das, was das Regime verbreiten will, die Botschaft. Das haben wir heute auch gesehen. Heute gab es auf den Social-Media-Accounts der Nachrichtenagenturen und im Staatsfernsehen Bilder von Teheran. Volle Läden, die Straßen auch voll, Leute laufen rum, alles ganz normal war so der Tenor. Und das hat man auch aus anderen Orten gesehen. Das, was wir hören von unseren Kollegen vor Ort, das ist anders. So, da hören wir dann, Teheran soll relativ leer sein. In den Orten, wo die Leute hingeflohen sind, soll es hohe Lebensmittelpreise geben, wenig Brot, lange Schlangen und so weiter. Also das ist offensichtlich dann anders als das, was die Islamische Republik nach außen transportieren möchte. Nämlich, dass alles normal ist und dass die Leute sich keine Sorgen machen um ihr Leben.
Viele Menschen versuchen, das Land auch zu verlassen. Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen bereitet sich auf größere Flüchtlingsgruppen vor. Ihr Chef Filippo Grandi meinte heute, dass das UNHCR schon Krisenpläne erstellt. Kann man von einer Fluchtbewegung aus dem Iran sprechen?
Also aus dem Iran heraus würde ich jetzt aktuell vielleicht von einer kleinen Fluchtbewegung sprechen. So wie ich das sehe, ist es eigentlich eher noch im Land. Da gibt es auch offizielle Zahlen aus dem Iran selber, aus der Regierung, die gesagt haben, etwa 6 Millionen Menschen hätten sich jetzt in den letzten Tagen innerhalb des Irans ans Kaspische Meer bewegt. Das ist eine sehr hohe Zahl, aber so wie ich das sehe in Teheran, ist es schon viel, viel ruhiger. Da sind auf jeden Fall Hunderttausende ans Kaspische Meer geflohen zum Beispiel. Und da ist aber jetzt auch teilweise die Situation, dass manche Leute schon überlegen offensichtlich, ob sie nicht irgendwann wieder zurückgehen nach Teheran, denn das Geld geht langsam aus. Und viele Menschen haben ja dann auch keine Ersparnisse und müssen dann irgendwie wieder den eigenen Laden aufmachen.
Wir haben noch gut 30 Sekunden, Herr Weber, mit Blick auf die Gespräche in Genf. Hat der Außenminister überhaupt ein Mandat der geistlichen Führung oder der Revolutionsgarden für Verhandlungen?
Also ich glaube, er ist nicht ohne Absegnung oder Mandat gefahren, aber in der Tat gibt es offenbar durchaus unterschiedliche Sichtweisen auf Verhandlungen in den Revolutionsgarden und im Sicherheitsapparat. Konservative Hardliner in der Revolutionsgarde drängen ihn wohl dazu, tough zu bleiben und da hart zu sein. Und deswegen, ja, er hat sicherlich ein Mandat, aber also ja, es ist schwierig, weil offensichtlich unterschiedliche Sichtweisen bestehen.
Live aus Istanbul, unser Korrespondent Benjamin Weber über die Lage im Iran. Schönen Dank.